Es ist jetzt überall in den Medien zu lesen. Im Falle von Alexei Nawalny weisen klinische Befunde nach Angaben der Berliner Charité auf eine Vergiftung hin. Das teilte eine Sprecherin der Klinik am Montag, also gestern, mit. Nawalny befindet sich weiterhin im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand, Zitat, sei ernst. Deshalb, derzeit besteht aber keine akute Lebensgefahr, so heißt es in der Mitteilung der Charité. Tja, und nun nimmt das Ganze seinen Lauf. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas forderten die russischen Behörden schon auf, den mutmaßlichen Anschlag auf Nawalny aufzuklären. Angesichts dessen, ja, herausgehobener Rolle in der russischen Opposition müsse die Tat bis ins Letzte und transparent aufgeklärt werden. Also Zitat, die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Da steckt schon eine ganze Menge Druck dahinter. Die Faktenlage ist aber dennoch schwierig. Die diplomatische Situation wird im Prinzip immer schwieriger. Ich spreche darüber mit Volker Weichsel. Er ist Redakteur der Fachzeitschrift Osteuropa. Guten Tag, Herr Weichsel.
Hallo, guten Tag.
Ich habe es jetzt schon angedeutet, da kommt so eine Dynamik auf, ne, in der Beziehung zu Russland. Erstmal wird der Kreml ja schon fast beschuldigt, Norbert Röttgen auch ganz vorne dran, CDU-Außenpolitiker. Der Fall habe, Zitat, erneut das wahre Gesicht des Regimes und von Wladimir Putin persönlich gezeigt, sagt er. Jetzt müssen wir Journalisten uns natürlich fernhalten vor Vorverurteilungen. Warum fordert Berlin, fordert auch Brüssel so vehement eine lückenlose Aufklärung durch russische Behörden?
Es gibt dazu sehr gute Gründe, und das ist die Geschichte dieses Putin-Regimes in den vergangenen 10, 15 Jahren. Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand, der Gegner des Regimes ist, der das Regime kritisiert, der seinen kriminellen Charakter, die kleptokratischen Praktiken aufdeckt, ermordet oder vergiftet wurde. Es ist eine lange Geschichte, und ob ein direkter Nachweis im Fall von Alexei Nawalny gelingen wird, ob das direkt aus dem Kreml beauftragt wurde oder von naheliegenden Behörden wie dem Geheimdienst FSB, das wird so auf keinen Fall gelingen. Aber die Geschichte ist so lang, dass der Verdacht naheliegt, und das Berliner Krankenhaus, die Charité, hat ja jetzt auch bereits bestätigt, dass es sich um eine Vergiftung handelt. Und man muss sagen, die Formulierung, die die Charité wählt, ist noch sehr vorsichtig, denn wenn man genauer nachschaut, ist das, was sie gefunden haben, eigentlich ein Stoff aus der Kampfstoffgruppe, der Nervengiftgruppe. Sie haben das etwas medizinisch umschrieben. Wenn Sie gesagt hätten, das ist ein Stoff, der ähnlich wie Sarin, Tabun, Soman oder auch Novichok ist, mit dem ja der britische Agent, Doppelagent Skripal vom russischen Geheimdienst im 2018 angegriffen wurde in London, dann würde das ganz anders klingen als mit dieser Umschreibung, die die Charité gewählt hat.
Ja, die Charité muss sich da natürlich auch irgendwo politisch erst einmal raushalten, sondern die Ergebnisse präsentieren. Erkennen Sie denn, lassen Sie uns doch eben zurückschauen, eben auf Fälle wie Skripal, erkennen Sie denn in diesem Anschlag noch mehr Muster, das sich über die Jahrzehnte in Bezug auf russische Opposition herausgebildet hat?
Ja, also die bekanntesten Namen sind der im Jahr 2015 in unmittelbarer Kremlnähe auf einer Brücke über die Moskwa erschossene Boris Nemtsov, der ein sehr wichtiger Repräsentant der liberalen Opposition gewesen war. Dann war das im Jahr 2006 natürlich Anna Politkovskaya, eine sehr wichtige Kritikerin des Kremls, die auf die eklatanten Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien hingewiesen hatte. Vergiftungen gab es im Jahr 2017, da war der liberale Politiker Karamursa, der einen Giftanschlag überlebt hat. Dann sind es andere Personen, die nicht unmittelbar Kreml-Kritiker sind, nicht aus dem liberalen Umfeld oder Politiker sind, aber doch in einer gewissen Weise Gegner des Kreml waren. Zum Beispiel der hier in Berlin im Tiergarten ermordete Tschetschene mit georgischer Staatsbürgerschaft, ja, 2019 hier erschossen. Eindeutig auch von der Bundesregierung bestätigt, dass die Spur unmittelbar zu den russischen Geheimdiensten führt. Ich hatte Skripal in Großbritannien genannt. Im Jahr 2006 wurde Litvinenko, ein ehemaliger russischer Geheimdienstagent, der nach Großbritannien gegangen ist und dort als Journalist kritisch über den Kreml berichtet hat. Das sind die Einzelfiguren. Mhm. Und wenn man sich diesen Fall jetzt anschaut, dann muss man natürlich auch an die großen politischen Ereignisse denken. Jetzt heißt es aus Russland, Alexei Nawalny habe eine Stoffwechselstörung gehabt. Erinnern wir uns an das Jahr 2014, die Krim-Annexion, da hieß es im Februar, es gäbe keine russische Intervention, keine russischen Soldaten. Ein Jahr später stellt sich Putin offen hin und feiert sich selbst über diese Geheimaktion, wie man damals die Krim annektiert hat. Das im Jahr 2014 hat die russische Armee die Flugabwehrraketen geliefert, mit denen dann in der Ukraine das niederländische Passagierflugzeug abgeschossen wurde, die MH17. Das wird bis heute geleugnet, aber es ist praktisch bewiesen, dass dieses Waffensystem aus Russland kam und von professionellen Soldaten der russischen Armee bedient wurde. Und jetzt haben wir den Fall, es wurde kein Gift gefunden, sagen die russischen Ärzte, sie standen offensichtlich unter Druck und die, wie Sie sagen, zu Recht erst einmal vorsichtige Erklärung der Charité, wenn man sie lesen kann, dann weiß man, dass es weitergeht und die Bundesregierung und auch Norbert Röttgen sind da nicht unvorsichtig, um Innenpolitik zu betreiben, sondern sie sind einfach offen und sagen, was Sache ist.
Nun wollten ja auch die Ärzte in Omsk den Patienten gar nicht erst freigeben. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch in die Sachlage reinspielt. Was mir allerdings dabei auffällt, ist, wenn es jetzt hier um eine Aktion des Geheimdienstes geht, diese Aktion ist ja alles andere als geheim. Es wird ja fast so, als würde sie doch Aufsehen erregen wollen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist durchaus möglich, aber dieses nicht nachweisen können, ist ja das eine, dann ist sie natürlich auch schiefgegangen unter Umständen, wenn es eine Todesabsicht gab, dann ist ja hier alles, er wäre im Flugzeug gestorben, dann hätte man unter Umständen nichts mehr nachweisen können. Ich glaube, dass auch hier ein Unglück passiert ist. Und zudem, es wird sich nie nachweisen lassen, ob direkt von ganz oben im Kreml ein solcher Befehl gekommen ist. Aber wo man sich ganz sicher sein kann, ist, dass das Regime in seinem Umfeld die Erlaubnis, die Möglichkeit zum Töten geschaffen hat. Es ist etwas, was durchaus willkommen ist. Es wird nicht bestraft, da kann man sich sicher sein. Und diese Voraussetzungen zu schaffen, das ist das, was man dem Regime auf jeden Fall anlassen kann. Mhm. Auch dann, wenn man einen unmittelbaren Auftrag in die höheren Spitzen nicht transparent machen kann, wie die Bundesregierung das jetzt fordert.
Lassen wir mal den Ursprung dieser Tat erst einmal leicht beiseite. Innerpolitisch müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal fragen, was hat denn das eigentlich für einen Effekt, egal woher jetzt diese Tat kommt? Was bedeutet dieser Fall Nawalny jetzt für die russische Opposition? Wir müssen dazu auch fragen, was hat er denn für eine Funktion, für eine Schlüsselrolle da gehabt? Oder hat er ja immer noch?
Also der beabsichtigte Effekt von so etwas ist natürlich Angst einjagen. Angst ist eine der zentralen Ressourcen des autoritären Regimes, neben dem Zynismus, das heißt der Gleichgültigkeit, man könne eh nichts ändern. Das ist das Ziel von so etwas. Ob das wirkt, ist offen. Denn wenn man die Figur Alexei Nawalny betrachtet, dann ist das, was ihn vor allem gekennzeichnet hat und kennzeichnet, ist die Angstfreiheit. Er wurde ja nicht zum ersten Mal angegriffen. Er stand immer wieder im Visier. Er wusste, dass ihm das jederzeit drohen kann. Und trotzdem hat er immer weitergemacht. Er hat mit seinem YouTube-Kanal, auf dem er minutiös und professionell recherchiert hat, wie korrupt das Regime ist, mit welcher Doppelmoral das Regime soziale Gerechtigkeit in Russland verspricht, das als weltweite Botschaft auch verkündet und auf der gleichen Seite eine Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich betreibt, wie Gelder abgezweigt werden, mit welche Milliardäre sich im Umfeld des Regimes bewegen, was die unmittelbaren Vertreter wie der ehemalige Präsident und dann langjährige Ministerpräsident Medvedev, welche Willen sie auf der ganzen Welt haben. Das hat Alexej Nawalny gezeigt. Das mobilisiert die Leute und dafür steht er.
Also ein investigativer Rechercheur, kann man so sagen. Hat er denn auch gleichzeitig eine politische Agenda oder bleibt es dabei?
Also er fing seine Karriere durchaus politisch an und bewegte sich da mal mehr im nationalen, mal mehr im liberalen Umfeld. Das hat er aber in den letzten Jahren stark zurückgesteckt. Das eindeutige Ziel ist, sagen wir, ein Wandel des Regimes, man könnte auch sagen, ein Sturz des Regimes, die oberste kriminelle Spitze muss weg und im nächsten Schritt könnte eine Art von Öffnung stattfinden. Das Regime hat das gesamte politische System zerstört, es hat den Pluralismus zerstört, insofern ist jede Form einer politischen Agenda, links oder rechts, liberal, national, konservativ, alles, was wir aus den pluralistischen demokratischen Staaten in der Mitte Europas kennen, überhaupt nicht auf der Tagesordnung, weil es kein politisches Programm geben kann in diesem Sinne. Das wäre etwas, was nach dem Ende des Regimes, das sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass es so korrupt ist, dass es diese enge Verbindung von Wirtschaft und Staat hat, dass das Privateigentum als solches aufgehoben ist, weil die Beamten des Regimes darüber verfügen und sich selbst damit bereichern. Das ist der Kernpunkt, was das Regime charakterisiert, und darauf legt auch in diese Wunden legt Nawalny den Finger, und deswegen ist er so wichtig und so mutig.
Herr Weichsel, nun lassen Sie uns noch mal auf das deutsch-russische Verhältnis schauen, denn das ist ja ein durchaus ja, ein Mann, den man jetzt in Deutschland hat. Das heißt, es gibt also eine Dynamik im Verhältnis Deutschland-Russland. Omid Nuripur von den Grünen sagte schon, man sollte jetzt mal über Nord Stream 2 nachdenken, ob man eigentlich mit diesem Land, das angeblich seine Oppositionellen derartig beseitigt oder so bekämpft, so eng wirtschaftlich agieren sollte. Was bewirken nun die Vorgänge um Nawalny im ja sowieso schon angeschlagenen deutsch-russischen Verhältnis?
Naja, es ist ja nicht alleine das deutsch-russische Verhältnis, das angeschlagen ist, sondern im Grunde alle demokratischen Staaten des Westens haben ein Riesenproblem mit dem Putin-Regime, spätestens seit der Krim-Annexion und dem Krieg, den es im Osten der Ukraine entfesselt hat. Die Hoffnung des Kreml, dass die Sanktionen, die damals verhängt wurden, aufgegeben würden, haben sich nicht erfüllt. Weiterhin stehen die europäischen Staaten zusammen. Und in diesem Fall ist es ein weiterer Tropfen in ein Gefäß, das ohnehin schon voll mit Gift ist. Es ist von der Bundesregierung, sie ist jetzt in einer extrem schwierigen Lage, weil sie die Gesprächskanäle offen halten will. Und das ist ja auch verständlich. Das ist ja auch der Grund, warum so etwas möglich geworden ist, dass Alexei Nawalny nach Deutschland auf Wunsch der Familie transportiert worden ist. Das wäre nach Großbritannien wesentlich schwieriger gewesen. Das ist der Vorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann eben den diplomatischen Druck, dass man wenn man etwas so klar benennt, wie ich das jetzt auch getan habe, auch diesen letzten Faden abschneiden würde. Und was man daraus gewinnen kann, ist eben auch offen.
Ja, klare Worte. Da haben Sie recht. Volker Weichsel, Redakteur der Fachzeitschrift Osteuropa. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke auch.